Konrad Ferdinand Meyer. Die Füße im Feuer. Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm. Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Ross, springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust im Wind. Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest. Ein schmales Gitterfenster schimmert golden hell, und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann. »Ich bin ein Knecht des Königs, als Kurier geschickt nach Nîmes. Herbergt mich, ihr kennt des Königs Rock.« Es stürmt. »Mein Gast bist du. Dein Kleid, was kümmert's mich? Tritt ein und wärme dich. Ich sorge für dein Tier.« Der Reiter tritt in einen dunklen Ahnensaal, von eines weiten Herdes Feuer schwach erhellt. Und je nach seines Flackerns launenhaftem Licht droht hier ein Hugenott im Harnisch, dort ein Weib, ein stolzes Edelweib aus braunem Ahnenbild. Der Reiter wirft sich in den Sessel vor dem Herd und starrt in den lebendigen Brand. Er brütet, gafft. Leis sträubt sich ihm das Haar. Er kennt den Herd, den Saal. Die Flamme zischt, zwei Füße zucken in der Glut. Den Abendtisch bestellt die greise Schaffnerin mit Linnen blendend weiß. Das Edelmägdlein hilft. Ein Knabe trug den Krug mit Wein. Der Kinderblick hangt schreckensstarr am Gast und hangt am Herd entsetzt. Die Flamme zischt, zwei Füße zucken in der Glut. Verdammt, dasselbe Wappen, dieser selbe Saal. 3 Jahre sind's, auf einer Hugenottenjagd. Ein fein halsstarrig Weib. Wo steckt der Junker? Sprich! Sie schweigt. Bekenn! Sie schweigt. Gib ihn heraus! Sie schweigt. Ich werde wild. Der Stolz. Ich zerre das Geschöpf. Die nackten Füße pack ich ihr und strecke sie tief mitten in die Glut. Gib ihn heraus! Sie schweigt. Sie windet sich. Sahst du das Wappen nicht am Tor? Wer hieß dich hier zu Gaste gehen, dummer Narr? Hat er nur einen Tropfen Bluts, erwürgt er dich. Eintritt der Edelmann. Du träumst. Zu Tische, Gast. Da sitzen sie, die drei in ihrer schwarzen Tracht, und er. Doch keins der Kinder spricht das Tischgebet. Ihn starren sie mit aufgerissenen Augen an. Den Becher füllt und übergießt er, stürzt den Trunk, springt auf. Herr, gebet jetzt mir meine Lagerstatt, müd bin ich wie ein Hund. Ein Diener leuchtet ihm, doch auf der Schwelle wirft er einen Blick zurück und sieht den Knaben flüstern in des Vaters Ohr. Dem Diener folgt er taumelnd in das Turmgemach. Fest riegelt er die Tür, er prüft Pistol und Schwert. Gelb pfeift der Sturm, die Diele bebt, die Decke stöhnt, die Treppe kracht. Dröhnt hier ein Tritt, schleicht dort ein Schritt? Ihn täuscht das Ohr. Vorüber wandelt Mitternacht. Auf seinen Lidern lastet Blei und schlummernd sinkt er auf das Lager. Draußen plätschert Regenflut. Er träumt. Gesteh! Sie schweigt. Gib ihn heraus! Sie schweigt. Er zerrt das Weib. Zwei Füße zucken in der Glut. Aufsprüht und zischt ein Feuermeer, das ihn verschlingt. Erwach! Du solltest längst von hinnen sein, es tagt. Durch die Tapetentür in das Gemach gelangt, vor seinem Lager steht des Schlosses Herr. Er graut, dem gestern dunkelbraun sich noch gekraust das Haar. Sie reiten durch den Wald. Kein Lüftchen regt sich heut. Zersplittert liegen Ästetrümmer quer im Pfad. Die frühesten Vöglein zwitschern halb im Traume noch. Friedselige Wolken schwimmen durch die klare Luft, als kehrten Engel heim von einer nächt'gen Wacht. Die dunklen Schollen atmen kräft'gen Erdgeruch, die Ebene öffnet sich, im Felde geht ein Pflug. Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln. »Herr, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit. Ihr wisst, dass ich dem größten König eigen bin. Lebt wohl, auf Nimmerwiedersehen.« Der andere spricht: »Du sagst's, dem größten König eigen. Heute ward sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir mein Weib und lebst. Mein ist die Rache«, redet Gott. Sollten Sie bibelfest sein und sich im Neuen Testament bestens auskennen, dann wird Ihnen der letzte Satz aus der Ballade von Konrad Ferdinand Meyer bekannt vorkommen. Es ist ein Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 19. »Rächet euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern gebet Raum dem Zorne Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr.« Paulus, der den Brief an die Römer geschrieben haben soll, zitiert dabei gleichsam aus dem Alten Testament, aus dem sogenannten Moselied, im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35. Da, im Deuteronomium, steht der Satz mit der Rache nämlich ursprünglich. Der Edelmann, der wiederum in unserer düsteren Geschichte die Bibelstelle zitiert, ist Hugenotte, also ein französischer Protestant kalvinistischen Glaubens. Die Hugenotten wurden in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert gnadenlos verfolgt. Insgesamt 8 Hugenottenkriege wurden geführt, um die Reformationsbewegung zu bekämpfen. Die Verfolgung gipfelte am 24. August 1572 in der, auch als Pariser Bluthochzeit bekannten, Bartholomäusnacht, einem Pogrom, dem an die 10.000 Hugenotten in ganz Frankreich zum Opfer fielen. Erst 1598, durch das Toleranzedikt von Nantes, wurden die Glaubenskriege befriedet. Spätestens aber unter dem absolutistischen Sonnenkönig Ludwig XIV. Flammten die Feindseligkeiten wieder auf. Und als er das Edikt 1685 wieder aufhob und die Ausübung des protestantisch reformierten Glaubens unter Strafe gestellt wurde, hatten schon hunderttausende Hugenotten ihre Heimat auf der Flucht verlassen und waren ausgewandert. Die Dagebliebenen wurden mit sogenannten Dragonaden schikaniert, eine groß angelegte systematische Verfolgung, um sie zwangsweise zu rekatholisieren. Dabei wurden auf Befehl des Königs berittene Soldaten, sogenannte Dragoner, in den Wohnungen der Hugenotten einquartiert. Die betroffenen Familien mussten die Soldaten in ihren Häusern dulden und für deren Verpflegung aufkommen. Man besetzte hugenottische Häuser regelrecht, folterte die Angehörigen und bedrohte das Leben der hugenottischen Familien. Sehr oft plünderten die Dragoner die Häuser, erpressten Geld und bedrängten die Frauen bis zur Vergewaltigung. Auf diesen historischen Hintergrund bezieht sich das Geschehen in der Ballade »Die Füße im Feuer«. Der Schweizer Dichter Konrad Ferdinand Meyer, in Zürich geboren, hat sie 1882 veröffentlicht. Interessanterweise genau in demselben Jahr, als er auch seine Novelle »Gustav Adolfs Page« herausbrachte. Den Cineasten unter Ihnen wird dieser Titel vielleicht bekannt vorkommen, denn die Erzählung diente tatsächlich als Vorlage für ein Drehbuch, das 1960 sehr erfolgreich mit Lieselotte Pulver und Kurt Jürgens in den Hauptrollen verfilmt wurde. Konrad Ferdinand Meyer, nach dem übrigens eine stark duftende Strauchrose und ein Asteroid benannt wurden, gehört neben Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schweizer Dichtern des 19. Jahrhunderts, falls Ihnen diese Namen etwas sagen. Mein Name ist Olaf Danner und Sie hören die 22. Folge von Danner tanzt. In der letzten Folge habe ich Ihnen ja bereits dezent angekündigt, dass sich unter Umständen, jetzt wo die Kontaktbeschränkungen weitestgehend aufgehoben sind, der ein oder andere Besuch, freilich unter 3G-Auflagen, ins Tonstudio verirren könnte. Deshalb freue ich mich nun, nach der langen Zeit des Rückzugs und der Einsamkeit, ganz besonders, dass mir jetzt endlich eine willkommene Tanzpartnerin gegenüber sitzt, deren Wunschballade Sie soeben vernommen haben, nämlich die hochgeschätzte Kollegin Ingrid Kanonier. Ingrid, sei gegrüßt.
Hallo.
Als ich dich gefragt habe, ob du eine Lieblingsballade hast, musstest du gar nicht lange überlegen. Sofort fielen dir die Füße im Feuer ein. Wie kommt's? Was verbindet dich mit dieser Ballade?
Ja, das ist hat irgendwie auch mit meiner Kindheit sogar zu tun. Ich glaube, ich bin relativ früh, mit 10, 11, habe ich ein Balladenbuch bekommen von einer Tante. Und das habe ich sehr geliebt. Und die Füße im Feuer war sehr bald schon meine Lieblingsballade. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich kann es mir vielleicht im Nachhinein erklären. Vielleicht ist das sogar der Grund, warum ich zum Theater bin. Wer weiß, unbewusst. Ich finde diese Ballade unglaublich theatralisch, bildhaft. Also man sieht einen hochdramatischen Film vor sich ablaufen. Und irgendwo geht es auch so um eine ganz zentrale Frage des Lebens. Also was bedeutet Schuld und Vergebung oder Schuld und Rache? Ja, und das wird hier so bildhaft dargestellt und so wunderbar, finde ich, dass das einen unglaublichen Eindruck auf mich gemacht hat und bis heute macht, weil ich habe das gehört jetzt eben, wie du das liest. Du hast es jetzt eben mir vorgelesen und es haben sich mir die Haare aufgestellt. Und das, ja, es ist einfach ganz großartig.
Ich kann mich noch erinnern, dass man beim ersten Lesen eigentlich noch gar nicht so richtig kapiert hat, was da los ist und man erst beim zweiten, dritten Mal so richtig durchgeblickt hat. Wie war das bei dir?
Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Es war ein richtiges Balladenbuch. Es hieß Balladen.
Okay.
Ich habe das viele Jahrzehnte mitgeschleppt. Es war am Schluss so zerfleddert, dass ich glaube, dass es irgendeinen Umzug nicht mehr überlebt hat. Weil ich habe es leider nicht mehr. Und ich kann da natürlich jetzt nicht sagen, wie ich es damals gelesen habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich es auch wirklich nicht ermessen habe damals genau, was es das im Einzelnen so genau bedeutet hat oder bedeuten kann. Mich hat halt diese Dramatik so beeindruckt und was ich mich erinnern kann, vor allen Dingen dieses Grau werden über Nacht durch diesen Schock. Ja. Das kennt man ja, das passiert ja tatsächlich, dass man über Nacht grau werden kann.
Was man sich eigentlich medizinisch gar nicht erklären kann. Es ist bewiesen, dass das vorkommt.
Natürlich lese ich es heute mit Sicherheit völlig anders, als ich es damals gelesen habe. Es hat mich nur begleitet, immer wieder. Und ich habe selbst auch immer wieder doch das Bedürfnis gehabt, so wie du hast es jetzt umgesetzt und zwar ganz wunderbar umgesetzt. Ich habe das ja auch ein paar Mal gehört, diese Balladenreihe, die du ins Leben gerufen hast, da habe ich mir auch immer wieder mal gewünscht am Theater, aber es ist nie zustande gekommen. Umso schöner, dass ich das jetzt so wieder konfrontiert werde mit dieser Ballade.
Es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe natürlich im Netz ein bisschen recherchiert und bin im Landestheater Memmingen auf eine Inszenierung von der Katrin Mädler gestoßen, die du ja auch kennst und die du, glaube ich, sehr schätzt. Ja, die hat hier zuletzt Antigone inszeniert im Großen Haus und die hat wahrscheinlich auch als Corona-Programm in Memmingen einen Balladenabend inszeniert und hat ihn betitelt mit »Die Füße im Feuer«. Hast du das gewusst?
Nein, das wusste ich nicht.
Wie ist es denn mit dem Autor? Konrad Ferdinand Meyer, war der dir ein Begriff oder kennst du andere Werke von ihm?
Nein, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht.
Wir können ja mal ein bisschen in seine Biografie reingucken. Ja, ja. Er ist 1825 in Zürich geboren, in eine Patrizierfamilie. Sein Vater war Regierungsrat, ist aber früh gestorben. Und seine Mutter hat sich, als er 28 Jahre alt war, das Leben genommen, hatte also eine psychische Vorbelastung wohl. Auch er selber hat schon in jungen Jahren an schweren Depressionen gelitten, hat ein Jurastudium begonnen, wollte dann Maler werden, aber dieses Leiden hat dann jede weitere Ausbildung verhindert. Nach dem Tod der Mutter hat er durch eine üppige Erbschaft irgendwie die Gelegenheit gehabt, viel mit seiner Schwester zu reisen, war auch viel in Italien und hat da seine Liebe zu der Kultur der Renaissance irgendwie entdeckt. Also Michelangelo war ein großes Idol von ihm und das merkt man auch in seinem späteren Schaffen. Er hat eigentlich fast nur historische Stoffe benutzt, eben auch hier die Hugenottenverfolgung. Er hat 1864 seinen ersten Balladenband herausgegeben, noch anonym, und hat ihn genannt 20 Balladen von einem Schweizer. Und da kommt als 20. Ballade ein Gedicht vor, das heißt Der Hugenott. Ich möchte dir mal die erste Strophe vorlesen und bin gespannt, was du sagst. Wild zuckt der Blitz, der Donner kracht, es kämpft ein Reiter mit dem Sturm, ein neuer Blitz zerreißt die Nacht und grell beleuchtet steht ein Turm. Der Reiter spornt sein scheues Ross und eine Brücke führt zum Schloss. Rasch springt er ab und pocht ans Tor, sein Mantel saust im Wind empor. Kommt einem irgendwie bekannt vor? Das ist die erste Fassung, die er, wie gesagt, 1864 veröffentlicht hat. Und 18 Jahre später bringt er einen Sammelband seiner Gedichte raus. Mhm. Und da kommt diese Ballade wieder, aber völlig abgewandelter Form, völlig überarbeitet und heißt dann auch Die Füße im Feuer. Er hat sie komplett umgearbeitet. Also von 176 Verse ist es auf 71 eingedampft. Von 22 Strophen bleiben 7 übrig. Ich kann mich erinnern, ich dachte am Anfang, das ist ja gar kein Gedicht. Das ist ja eigentlich Prosa. Ich habe dann gelesen bei klugen Leuten, dass es durchaus noch ein Metrum hat. Ein regelmäßiger, zwölfsilbiger, jambischer Trimeter mit Auftakt.
Boah, da hast du ja richtig was entdeckt. Also ich habe das noch nie gehört.
Ich wusste es auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, was das ist. Aber für irgendwie Spezialisten unter unseren Hörern vielleicht interessiert die das ja. Seine allererste Novelle, die er 1873 geschrieben hat, die hieß Das Amulett. Und selbst die beschäftigt sich mit der Bartholomäusnacht.
Ich finde es ja interessant, was du jetzt erzählt hast. Ich kannte seine Biografie nicht. Die Geschichte mit seiner Mutter, die sich ja das Leben genommen hat wohl.
Ja.
Also man hat so das Gefühl, das ist schon eine sehr, sehr schwere Familiengeschichte.
So ist es.
Also und da muss es irgendwie irgendwas gegeben haben und... nun ist es ja so, dass in dieser Ballade eben die Mutter auch zu Tode kommt. Mhm. Und diese bildhafte Beschreibung der Naturgewalten sozusagen kurz vor der Situation, ja, in der er sozusagen geoutet wird, also der Verbrecher, sage ich mal, spiegelt ja für mich so ein bisschen auch den Seelenzustand wider. Unter Umständen auch des Gastgebers, der ja, also so kann ich mir das vorstellen, der ja, was muss dieser Mensch durchmachen, ja? In diesen Momenten, auch die Kinder natürlich, ja? Die ja schreckensstarr tatsächlich erkennen, wer das ist. Er hat natürlich eine gewisse Genugtuung, die baut er sich sozusagen selber, indem er sagt, mein ist die Rache, redet Gott. Also er überträgt die Rache.
Er vertraut darauf, dass
die höhere Instanz die Rache, das regelt.
Ja, ja,
weil sonst würde er das wahrscheinlich gar nicht aushalten. So kann ich mir das. Also so würde es mir gehen.
Das finde ich auch sehr beeindruckend, dass er diese Frömmigkeit und diese Gottgläubigkeit hat, dass er wirklich darauf vertraut, irgendwie dieses Verbrechen wird noch gesühnt werden.
Genau.
Ich muss da nicht selber jetzt mich versündigen.
Es gibt dann am nächsten Morgen also auch so eine Entsprechung vor der Entdeckung, also bevor er dann eben preisgibt, dass er ihn erkannt hat, passiert ja plötzlich dann die Umkehrung der Natur. Die Natur wird auf einmal ruhig und still, es regt sich kein Lüftchen mehr.
Es ist ein friedliches Bild.
Es ist ein ganz friedliches Bild. Die Vögel zwitschern, genau.
Der Sturm ist vorüber.
Der Sturm ist vorüber und das ist so wie eine Art Seelenreinigung, also die da womöglich stattgefunden hat. Und jetzt, wo du das erzählt hast mit der Biografie, kommt mir so in den Sinn, ja, vielleicht hat er natürlich auch da was verarbeitet, der Autor. Vielleicht nicht konkret, aber so ganz allgemein diese Last oder diese Art der Familiengeschichte, die er mit seiner Mutter ja bestimmt, das ist ja, muss ja furchtbar sein, ja, wenn man so ein Erlebnis hat als Kind. Ja.
Ist ein sehr schöner Gedanke. Wenn du dir da eine Figur aussuchen könntest, die du spielen dürftest, welche würdest du dir aussuchen? Den Dragoner oder den Edelmann?
Welche findest du spannender? Ja, die Bösen sind ja immer die Spannenden. Ja, ich würde mir den Bösen aussuchen. Also zum Spielen auf alle Fälle.
Zum Spielen
also im Leben nicht. Das ist ja klar. Aber zum Spielen auf alle Fälle.
Was mich auch noch interessiert, du hast ja den Nachnamen Kanonier. Das hat jetzt aber nichts mit irgendeiner hugenottischen Abstammung zu tun, oder?
Doch.
Tatsächlich?
Ja, das hat ein Ahnenforscher herausgefunden. Es ist tatsächlich ein Hugenottenname.
Schauen.
Der irgendwie aus Südfrankreich kommt und meine Vorfahren sind irgendwie so über, ich glaube, die letzten, die da recherchiert wurden, die sind in Slowenien gelandet und man hat den Namen geschrieben Kanonir mit K und einem N und ohne IE.
Aha.
Der wurde so sozusagen geslawischt, nicht? Aber also zumindest halt angeglichen an die slawische Sprache.
Das heißt, auch du hast da irgendwie so eine tiefere Verbindung zu diesem Thema.
Anscheinend hugenottische Wurzel. Ja, stimmt.
Liebe Ingrid, Mensch, schön, dass du da warst. Ich danke dir herzlich für diese wunderbare Plauderei und für diesen herrlichen Pas de deux mit dir. Ja. Das war jetzt sozusagen die Premiere von Danner tanzt mit, heute mit Ingrid Kanonier. Wenn auch Sie eine Wunschballade haben, die Sie zur Abwechslung mal aus meinem Munde hören wollen, dann schreiben Sie mir eine E-Mail unter info.theater@ingolstadt.de betreff Wunschballade nehme ich gerne Ihre Bestellung entgegen. Oder Sie rufen an unter 0841 305 47237. Jeder seriöse Wunsch wird berücksichtigt. Und wer weiß, vielleicht ist dann demnächst schon Ihre Ballade mit dabei bei einer neuen Folge von Danner tanzt. Wow.